Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Schweizer Radio DRS 2 – Reflexe. Mein Name ist Felix Schneider. Meine Gesprächspartnerin Lotta Sutter, die Schweizer Journalistin, die in USA lebt. Und mit ihr möchte ich etwas in den Hintergrund des derzeitigen Wahlkampfs leuchten. Sie hat das Buch «Kein Frieden mehr» geschrieben, Untertitel «Die USA im Kriegszustand», bei Rotpunkt Verlag erschienen. Das ist einmal eine Erzählung der politischen Ereignisse von USA. Die Kultur, die intellektuelle Debatte, die in USA stattfindet, wird vorgeführt. Und es gibt auch immer wieder Nahaufnahmen, das heißt Einblicke in die lokalen Verhältnisse in Neuengland, wo Lotta Sutter lebt, in ihre Familie, auf sie auch als Journalistin, als Mutter, als Frau in dieser Zeit. In dieser Zeit heißt, das Buch behandelt den Zustand der Vereinigten Staaten von 2003 bis 2008, also während des Irakkrieges. Es schließt an das vorherige Buch von Lotta Sutter, Einzig und allein, die USA im Ausnahmezustand. Das ging von 9-11, also dem Attentat in New York auf die Twin Towers, bis zum Ausbruch des Irakkrieges am 20.03.2003. Lotta Sutter, die Frau ohne Land, so heißt nämlich das erste Kapitel. Und das ist auch gleichzeitig meine erste Frage. Wieso Frau ohne Land?
Diese Anschläge vom 11. September haben nicht nur mir, sondern vielen kritischen Menschen in den USA sozusagen den Boden entzogen, von wo aus man seine Kritik anbringen kann. Es hat jahrelang gedauert, bis ein Stand ganz am Rande, auch nur schon ganz am Rande, zurückgewonnen werden konnte. Mit der Zeit hat man natürlich viele Gleichgesinnte gefunden, die in irgendwelchen Alternativmedien sehr gute Informationen verbreiteten. Aber mir selber war es immer ein Bedürfnis. Ich habe fieberhaft im Mainstream nach Normalem gesucht. Ich wollte auch normal sein mit meiner Ansicht. Oder noch besser vielleicht wollte ich, dass die Normalität eine Diskussion dieses Präventivkrieges, dieser Idee überhaupt noch umfassen kann. Ich habe mich sehr heimatlos gefühlt und habe dann diesen Titel «Frau ohne Land» Kurt Vonnegut entnommen, einem älteren amerikanischen Autor, der ganz am Ende seines Lebens ein sehr kritisches und auch etwas pessimistisches Buch über die Lage der Nation geschrieben hatte.
Auch Ihr Buch ist etwas dunkler als das erste Buch. Man hat schon auch das Gefühl, dass Sie etwas Heimat verloren haben.
Ja, das ist schon so. Ich versuche ja in diesem zweiten Buch auch zu schildern, wie dieser latente Ausnahmezustand eines Landes, das sich immer etwas als überlebend und bedroht definiert hat, in eine akute Phase gerutscht ist. Und ich möchte diese Stimmung vielleicht mit einem Bild aus dem Buch selbst schildern.
Ja, das ist auch ein gutes Beispiel für die Nahaufnahme, das, was ich vorher mit Nahaufnahme gemeint habe.
Jeden Tag fahre ich auf dem Weg in die Kindertagesstätte an einer kleinen heruntergekommenen Tankstelle vorbei. Im dazugehörenden Kiosk gibt es Coca-Cola zum Aktionspreis und das Frischhaltedatum der Bombschips-Tüten ist längst abgelaufen. Der Anstrich des Gebäudes ist abgeblättert, die Zapfsäulen sind rostig. Manchmal ist einer der zwei Schlauchanschlüsse außer Betrieb. Neben der Garage stehen Trailer. Lange, schmale Wohnwagen, die alle mit einer dünnen PVC-Verkleidung verschallt sind, damit sie mehr wie Einfamilienhäuschen aussehen. Wie oft im Januar ist es in Neuengland wieder einmal beißend kalt. Das Thermometer zeigt minus 20 Grad an. Das ist nicht ungewöhnlich für die Wintermonate in dieser Region. Und ich wundere mich wieder einmal, wie Wohnwagen bei diesen Außentemperaturen warm gehalten werden können. Zwischen Tankstelle und Trailerpark steht ein hoher, ehemals weißer Holzlattenzaun. Darauf hat jemand eine überdimensionierte USA-Fahne gemalt und daneben mit blau-roter Schrift geschrieben «Proud to be American», stolz darauf, Amerikaner zu sein. «Frau ohne Land» trifft hier auf Menschen, die das Land in seiner ganzen symbolischen Größe auf sicher haben, aber sonst nicht viel.
Danke, Lotta Sutter. Die Fahne, proud to be American. Und dann dieser entscheidende Satz, Frau ohne Land trifft hier auf Menschen, die das Land in seiner ganzen symbolischen Größe auf sich haben, aber sonst nicht viel. Mich interessiert die Kriegskultur, die sich da entwickelt hat. Denn die Begründung des Krieges sind als Lügen entlarvt. Es ist klar, dass er seine Ziele nicht erreichen wird. Die Folgen des Krieges sind im eigenen Land spürbar und trotzdem, der Krieg geht weiter. Die Armen hier sind proud to be American und diesen Krieg zu führen. Können Sie mir helfen beim Verständnis dieses Phänomens?
Ja, das ist von Tag zu Tag manchmal schwierig zu verstehen, aber es ist ein Bild, ich hätte viele andere ähnliche Bilder eigentlich hier beschreiben können. Es ist manchmal so, dass je mehr quasi die Farbe abblättert und je größer diese persönliche Krise ist, je höher wird das Symbolische gewertet. Es gibt einen Dokumentarfilm, der heißt «Why we fight», «Warum wir kämpfen». Und da werden ganz gewöhnliche Menschen von der Straße wird diese Frage gestellt. Und es ist interessant, die Gesichtsausdrücke zu sehen, dieses Unverständnis, was fragt er denn da? Genauso gut könnte er fragen, wieso leben wir oder wieso glauben wir? Etwas ganz Wichtiges für die Amerikaner. Aber wieso kämpfen wir? Sie heben dann irgendwie die Stimme an, wie in der Schule, wenn wir nicht genau wussten, was will der Lehrer jetzt? Und sagen, für die Freiheit? Einerseits ist das so sehr verankert und andererseits ist es gar nicht so rational erklärbar vom einzelnen Menschen.
Das ist ein großes Rätsel. Sie beschreiben in Ihrem Buch einerseits ja auch die realen Folgen des Krieges. Die Toten, die Verwundeten, die Traumatisierten, die Selbstmörder, die Korruption, den Abbau von Demokratie, von Rechtsstaat und von Sozialstaat. Wieso können die Menschen in der Fantasie leben?
Wie ich das erste Buch schrieb, hat mir ein Soziologe zu erklären versucht, wie sehr dieses Land von den Idealen und nicht von der Geschichte definiert wird. Ich habe das lange nicht begriffen oder nicht begreifen wollen, neige jetzt aber mehr dazu zu sagen, ja, das ist besser, wenn man das als Voraussetzung mal akzeptiert. Das heißt ja nicht, man muss es gut finden, aber wenn man das als eine Realität akzeptiert, und ich finde, es geht sogar noch weiter, es ist nicht nur so, dass die Ideale die reale Geschichte dominieren, sondern auch die Inszenierung, die Realität.
Zwei Sachen. Erstmal die Frage, welche Ideale sind denn das?
Man kann vielleicht sagen, dass sich die USA an zwei Dingen orientieren, nämlich an der Zukunft, an der besseren Zukunft, wenn immer möglich. Das wäre der amerikanische Traum. Der ist nicht nur immer, wie man hört, das Einfamilienhäuschen und der Hund und Kind und Auto, sondern das ist auf einer gesellschaftlichen oder politischeren Ebene durchaus die großartige Nation, die endlich keine Feinde mehr hat.
Das wäre und eine Mission so, hat auch. In der
ein gutes Ende der Geschichte, das die USA herbeiführen wird und dann auch überwachen wird, nehme ich an. Der zweite Orientierungspunkt wäre durchaus die Vergangenheit, aber nicht die Geschichte, sondern ein ahistorischer Geschichtsmythos. Man sieht das in jeder auch noch so banalen Debatte über die Verfassung oder die Gründerväter. Das sind nicht Dinge, die einmal realpolitisch passiert sind und die man jetzt sagen und fragen könnte, was heißt das heute? Müsste man vielleicht die Verfassung auch mal reformieren? Gäbe es Punkte, wo das Sinn macht? Diese Dinge werden eher in einem fast, ich weiß nicht, staatsreligiösen Sinn und eben ahistorisch verstanden.
Ja, Sie bringen da ja ein schönes Beispiel, nämlich die Zeit der Indianerverfolgung, die überhaupt nicht historisch rezipiert wurde, sondern als Captivity Narratives.
Ja, das ist eine These, die jetzt auch Susan Faludi in einem neuen Buch, das heißt Terror Dream, sagt sie, dass so wie das heute passiert in den USA, da sind wir eigentlich schon mal gewesen. Und dass nämlich diese Unsicherheiten der Gründerzeit, wo man ja auch gegen unorganisierte Feinde kämpfen musste und wo dann ganz vieles passiert ist. Es gab natürlich dieses Abschlachten, von dem man sehr informiert ist heutzutage. Es gab aber auch ganz viele andere Reaktionen und besonders die Frauen hatten sehr viele andere Reaktionen. Die einen, die gefangen wurden von den Indianern, die haben sich sehr handfest gewehrt und andere haben Handel getrieben, noch andere haben sich verheiratet mit denen und wollten da bleiben. Aber die Geschichte, die daraus genommen wurde, war, das war eine unsichere Zeit, unsere Frauen und Kinder waren bedroht und wir, die starken Männer, haben sie daraus gerettet. Und diese Captivity Narratives, die werden ja auch heutzutage wieder aktiviert. Also die berühmteste Soldatin aller Zeiten ist natürlich immer noch die Jessica Lynch, deren Rettung sehr spektakulär inszeniert wurde, deren reales Leben aber nachher sehr schwierig und traurig verlief.
Also wir haben jetzt schon zwei von diesen historisierenden Mythen, nämlich einmal schlicht den Glauben an Amerikas Größe, an seine Mission in der Welt, überhaupt die Wichtigkeit des Glaubens, es scheint ja sehr, sehr wichtig zu sein, überhaupt irgendetwas zu glauben. Dann auch diese Bilder aus der Urzeit, die stark verbunden sind mit dem starken Mann, dem Helden und der schutzbedürftigen Frau. Sie haben das jetzt gerade eben, als Sie vorhin sprachen, auch nochmal verallgemeinert und gesagt, es ist eigentlich so, dass Fantasie über die Wirklichkeit gelegt wird, dass irgendwie etwas inszeniert wird, was die Wirklichkeit zum Verschwinden bringt. Dieser Krieg ist ja im Grunde genommen ein Fantasieprodukt eines Präsidenten und seiner Herrschaftsklique. Nichts von dem, was sie behaupten, stimmt ja mit der Wirklichkeit überein. Wie wird die Fantasie vom guten, notwendigen, erfolgreichen Krieg an die Stelle dieser katastrophalen Wirklichkeit gestellt? Wie machen diese Wahrheitsmacher das?
Da kann man natürlich viele Voraussetzungen aufzählen. Eine ist sicher, die USA, das sind die erste Fernsehnation, die jetzt schon gewöhnt sind an eine dramaturgische Aufbereitung des Lebens und der Politik insbesondere, weil seit Reagan spielt ja das in der großen Politik in den USA eine extrem wichtige Rolle. Da konnte ein zweitklassiger Schauspieler, schafft es da immerhin, ins Präsidentenamt und das ist seither sehr wichtig geblieben.
Klammer Reagan, Klammer zu.
Ich könnte sagen, ich würde wirklich sagen, dass der Aufbau eines ganzen Apparates oder einer ganzen solchen Kultur vermutlich das erfolgreichste Projekt der Republikaner war. Ich glaube, dass sie mehr als vielleicht die mehr der klassischen Aufklärung verpflichteten Demokraten erkannt haben, dass nicht nur Argumente und Fakten kommuniziert werden müssen, sondern dass da größere Bedürfnisse abgedeckt werden müssen. Vor allem auch, wenn wirtschaftliche Entwicklungen, globale Entwicklungen so schnell und so umfassend sind und Unsicherheiten bringen, ob es jetzt um die Umwelt geht oder ob es um all diese Sachen geht, die seit den 90er Jahren auf der ganzen Welt passiert sind. Und ich denke, dass die Republikaner das als Erste begriffen haben, dass wir ein Bedürfnis nach Authentizität, nach etwas, das sich jetzt nicht immer verändert und das nicht Lüge ist und am nächsten Tag wieder anders schimmert, dass das bedient werden muss. Dass der Glaube, der eine sehr starke Tradition hat in den USA, da auf verschiedene Weise eingesetzt werden muss. Dass diese große, große Gruppe der Evangelikalen auch eine politische Macht darstellen kann. Mit all diesen Sachen, dass das nicht einfach Begleiterscheinungen sind, sondern das versuche ich im Buch darzustellen, wie diese Dinge gleichzeitig auch Öffentlichkeit, eine verbindliche Öffentlichkeit, eine nachprüfbare Öffentlichkeit zersetzen. Noam Chomsky hat ja viele Bücher geschrieben über die Konstruktion des Konsenses, über das Herstellen einer Öffentlichkeit. Für mich ist heutzutage die Zersetzung von Öffentlichkeit, die Vereinzelung von Meinungen und Ansichtungen und Wahrnehmung mindestens so wichtig.
Wie geht das konkret vor sich, diese Zerstörung der Öffentlichkeit? Also mit welchen Argumenten, mit welchen Mustern passiert das?
Das läuft auf sehr vielen Ebenen. Also zuerst haben wir ja die großen Lügen gehabt, mit denen der Irakkrieg überhaupt begründet wurde und die von sehr vielen Medien, also inklusive so respektablen Zeitungen wie der New York Times oder der Washington Post, ziemlich geschluckt worden sind und die erst sehr viel später dann wirklich aufgedeckt wurden. Zum Teil sind das Sachen, wo man sich einfach der Macht gebeugt hat, wo man sogar Sachen wusste. Es gibt dann aber auch diesen Prozess der Überschreibung, nenne ich das, also wo man, das kennen wir ja alle vom Computer her,
ja,
wenn man wieder die neuen Tasten drückt, dann ist das neue Manuskript ebenso schön aus wie das alte und niemand sieht direkt auf dem Bildschirm, was da drunter liegt. Man könnte es, ein Fachmann kann es vielleicht hervorholen, aber wir als Nutzer sehen das nicht. Das passiert sehr stark, also wenn in Fernsehdiskussionen, ich weiß nicht mehr, letztes Jahr oder so, jemand mit diesen neuen Lügen kam zum Irakkrieg, dann sagten Kommentatoren oft, interessiert mich nicht. Das ist alles kalter Kaffee. Jetzt sind wir im Irak, jetzt kommt es nicht darauf an, wie wir da hingekommen sind. Jetzt müssen wir schauen, wie wir weitermachen. Also wieder die Orientierung auf die Zukunft hin. Es gibt dann auch eine Vernachlässigung einfach politischer Themen. Das kennt man, glaube ich, hier schon auch. Also, dass man denkt, ja, das ist alles eigentlich sowieso nicht interessant. Und dass man dann also sogar spektakuläre Szenen, wie die eine beschreibe ich, wo sich der Justizminister Ashcroft, wo die feindlichen, verfeindeten Parteien beide zu ihm auf die Intensivstation rasen und ihn zu einer Unterschrift unter ein Foltermemorandum bringen wollen und er bäumt sich auf. Und also eine hochdramatische Geschichte. Und nicht mal die wurde von den Fernsehstationen verbreitet.
Stattdessen Personalities und Gesellschaftsnachrichten. Ja. Sie beschreiben auch ein Phänomen, das hat mich sehr beeindruckt, nämlich die totale Relativierung. Alles ist irgendwie berechtigt als Meinung, egal ob Wahrheit oder Wirklichkeit. Ein Verlust jedes Maßstabes. Und das beschreiben Sie an einer ganz eindrücklichen Geschichte Ihrer Kinder über das Gewitter. Erzählen Sie uns die mal.
Ja, es geht mir hier um den Begriff Truthiness, den ein Satiriker Stephen Colbert geprägt hat, wo er sagt, früher hatte man Meinungen, aber die Fakten waren wenigstens klar. Jetzt gibt es nur noch die Wahrnehmung, und zwar die Wahrnehmung des Einzelnen. Die Geschichte ist relativ banal. Eine meiner Töchter saß mit Kolleginnen zusammen und die sprachen über das Gewitter und sie erinnerten sich nicht mehr genau aus dem Schulunterricht, wie das jetzt geht, ob der Donner zuerst kommt oder der Blitz. Und jemand erklärte den Blitz als visuelle Reaktion auf den Donner. Und meine Tochter wusste das zufällig anders und wollte zu einer kleinen Erklärung anheben. Und dann sagte eine der jungen Frauen, ach, das ist doch schon okay, wenn die einen das denken und die anderen das.
Der schweizerische Schriftsteller Thomas Hürlimann hat mir kürzlich erzählt, dass er im Kloster Einsiedeln ein ganz altes Buch in Händen hatte, nämlich von Galileo Galilei mit den Anmerkungen des damaligen Papstes, ein Pacelli-Papst, der dem Galilei durchaus wohlgesinnt war und ihn irgendwie retten wollte. Galilei schrieb so, bisher hat man geglaubt, dass, was weiß ich, die Sonne sich um die Erde dreht. In Wirklichkeit ist es aber so, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Und der Papst hat jedes Mal durchgestrichen, in Wirklichkeit oder in Wahrheit ist es so, und hat hingeschrieben, Herr Galilei sagt oder meint. Mhm. Das hätte die Kirche zur Not noch zugelassen.
Das haben wir ja heute wieder in Neuauflage quasi in den USA. In sehr vielen Staaten muss die Evolutionslehre begleitet werden von einem Unterricht in Creationism, in einer wörtlichen Auslegung der biblischen Schöpfungsgeschichte. Unter anderem befürwortet das auch die neue Vizepräsidentschaftskandidatin Sarah Palin. Präsident Bush sagt dasselbe, also er sagt, die sind gleichberechtigt, man muss das nebeneinander stellen, es darf doch jeder. Ich habe ein eher lustiges Beispiel dazu im Buch beschrieben, nämlich es gibt diese Creationist Parks, wo man dann sehr viel Mühe hat zu erklären, wieso jetzt die Dinosaurier gleich alt sind wie der Adam und wieso der Tyrannosaurus Rex, der ja im Paradies lebt und bloß Pflanzen frisst, so große Zähne hat und solche Dinge. Und man kann sich einfach lustig machen und das ist natürlich die erste Reaktion. Aber es gibt auch Menschen, die das sehr ernst nehmen, jetzt nicht unbedingt den Tyrannosaurus Rex, aber die Idee, dass man die Kriterien, was ist Wahrheit und wie überprüfen wir das, wie verständigen wir uns darüber, dass man das ersetzt durch etwas, wo letztlich eine Autorität, in diesem Fall eine göttliche Autorität, darüber bestimmt.
Und das, glaube ich, ist ein ganz entscheidender Punkt in dieser Kriegskultur. Und, das habe ich auch sehr beeindruckt, weil ich das auch kenne von den hiesigen Verhältnissen, die Denunzierung des Versuchs, Objektivität herzustellen, Fakten einzuführen als elitär.
Ja, ja.
Lothar Sutter hier im Reflexe-Gespräch. Ich möchte noch ein ganz besonders brisantes Thema ansprechen, nämlich die Folterpraxis und die Legalisierung der Folter, auch im USA. Wie wird das den Menschen verkauft, sage ich jetzt mal zynisch?
Wie beim Krieg als Ganzes gibt es bei der Folter wechselnde Begründungen irgendwie. Aber ich würde den Weg so beschreiben, man nimmt, das wäre fast das Rezept, was wäre, man nimmt gewisse dieser ahistorischen Mythos-Elemente und setzt sie gut zusammen. Das wäre hier zum Beispiel die Bedrohung des Umgebenseins von Feinden aus der Gründungszeit, die Notwendigkeit, da um sein Überleben zu kämpfen. Es ist dann die Güte der eigenen Armee, der eigenen Nation. Das bezieht man aus dem Zweiten Weltkrieg, wo sich die USA ganz, ganz als strahlende Retter sieht, ohne große Diskussion der Schattenseiten dieses Krieges. Mhm. Aus dem Kalten Krieg stammt diese Idee der ganz, ganz bösartigen Gegner.
Mhm, besonderer Krieg.
Und dann kommt natürlich dazu, dass es, obwohl man diese alten Klischees verwandt, dass es dann doch als ein neuartiger Krieg verkauft wird, nämlich ein Krieg ohne organisierter Gegner, ein Krieg ohne Anfang und Ende irgendwo. Mhm. Und mit diesem neuartigen Krieg und mit der Bösartigkeit der Gegner und mit der Güte des eigenen Heeres, das gibt dann quasi eine genug starke Rechtfertigung, dass man auch seine eigenen Regeln jetzt aufstellen kann. Es gibt einen sehr eindrücklichen Dokumentarfilm, der heißt «Taxi zur Hölle», «Taxi to the Dark Side» von Alex Gibney. Der zeigt die Reise eines afghanischen Taxifahrers in den Foltertod. Er zeigt aber nicht nur quasi die faulen Äpfel, wie man das immer wieder nennt in den USA, sondern er zeigt, wie Dick Cheney schon am 12. oder 13. September 2001 vor die Kamera trat und sagt, wenn unsere Gegner jetzt auf diese dunkle Seite gehen, dann müssen auch wir dahin. Und indem Präsident Bush kurz danach auch vor die Kamera tritt und sagt, ja, diese Genfer Konventionen und diese Ideen von der menschlichen Würde und so, das seien doch alles etwas vage Konzepte. Also es zeigt, wie wir wirklich mit der Darstellung der Situation als prekär, als zeitbombenartig, als neuartig alles und jedes gerechtfertigt wird. Am besten kennen es die Leute hier vermutlich, die Fernsehkonsumentinnen und Konsumenten, jedenfalls aus der Fernsehserie 24, wo ein Jack Bauer quasi stellvertretend jetzt foltert und foltert, weil es geht immer darum, mit diesem Foltern andere, viele andere Menschenleben zu retten. Und es gibt Gruppen in den USA, die das verfolgen, wie in den Medien zum Beispiel, nicht nur Folter sehr, sehr viel öfter in der Unterhaltung vorkommt.
Es gibt auch einfach einen Gewöhnungsfaktor.
Nicht nur öfter, sondern auch anders. Nämlich früher haben die Bösen gefoltert, die Guten gefoltert, und jetzt foltern quasi die Guten die Bösen. Mhm. Und also die Produzenten sagen, ach, eigentlich hat doch jeder Amerikaner diese Fantasie, dass es einen Jack Bauer gibt, der die ganze Drecksarbeit erledigt.
Ja, das ist interessant. Wir haben nämlich vorher darüber gesprochen, dass die Fantasie für die Realität genommen wird, aber in dieser Folter-Szenen von 24, da berufen sich dann die Macher offensichtlich auf die Eigengesetzlichkeit des Fernsehens und sagen, ach, das ist doch nur Fantasie.
Das stimmt schon, aber eben das ist ein wahnsinnig kompliziertes Verhältnis, weil es gibt wirklich an den Militärakademien gibt es quasi etwas bewusstere Rechtsprofessoren, die versuchen, diese Offiziere auszubilden und ihnen zu sagen, was erlaubt ist und was nicht. Also man kann sich ja immer grundsätzlich fragen, was Kriegsrecht, wie weit das führt, aber die ihnen das beizubringen versuchen. Und die sagen dann oft, ja, aber Jack Bauer tut das doch. Hm. Das hat so einen, den Gewöhnungseffekt, und es hat auch, ebenso wie die Bilder von Abu Ghraib, die hier ja auch gesehen wurden, haben solche Dinge auch den Effekt, dass alles, was nicht so spektakuläre Bilder ergibt, eigentlich nicht mehr Folter ist.
Und die modernen Foltermethoden ergeben keine so spektakulären Bilder wie früher.
Ja, für mich ist es wirklich wichtig, dass man dieses, manchmal denke ich, wenn ich das Thema Folter diskutiere, ich diskutiere einen etwas exotischen Aspekt jetzt dieser ganzen Thematik, und dass man in Europa oder gerade in der Schweiz sagen kann, ja, also das berührt uns alles nichts. Aber ich denke, es ist, man sieht das vielleicht auch in der Asylpolitik oder in der Außenpolitik sonst, wie gefährlich einfach diese Argumentationskette ist, dass wenn man von der eigenen Güte und von der Gefährlichkeit oder Bösartigkeit des anderen so überzeugt ist, dass man sich über das Recht stellt.
Also man kommt sehr schnell in eine Kriegskultur hinein, und man kommt sehr schnell sogar in eine Kultur hinein, die Folter ermöglicht. Meine Schlussfrage, es ist schon meine Schlussfrage, Lothar Sutter, Sie machen am Ende Ihres Buches einen ungeheuren Widerspruch auf zwischen den pessimistischen Analysen einiger Intellektueller, die von einem faschistischen Schub sprechen, vom Ende oder vom Tod der Republik. Und wir haben andererseits, davon sprechen Sie ja auch, die Bilder dieses wahnsinnig optimistischen Wahlkampfs im Kopf. Größer geht es eigentlich nicht mehr, der Widerspruch. Was ist denn realistisch?
Ja, also ich hoffe, Sie wollen jetzt von mir keine Wahlprognose.
Nein.
Ich denke, dass die Reaktionen, die Unterschiede sind schon sehr groß. Also ich nenne das die Zeit eine Zwischenzeit, schon ganz am Anfang und gehe noch einmal darauf ein am Schluss. Eine Zwischenzeit, ich kann aber nicht mal genau sagen, zwischen was. Es ist eine ganz gefährliche, spannende Zeit, beides. Der Ausnahmezustand, der akute Ausnahmezustand, so wie er ist, der lässt sich nicht halten. Also das ist so breit bekannt, dass sogar die Amerikaner selber pessimistisch wie noch nie sind bezüglich ihrer eigenen Zukunft. Das haben etliche Umfragen so im letzten Jahr ergeben. Jetzt kann man mit dieser Situation verschieden umgehen. Es ist eine angstvolle Situation und man kann diese Ängste ansprechen und Sieg und Sicherheit versprechen, wie das die eine Seite meiner Meinung nach tut. Oder man kann versuchen, sich vielleicht der Realität wieder etwas mehr, durchaus hoffnungsvoll, aber etwas mehr anzunähern und zu versuchen, sich mit einigen Problemen zu konfrontieren. Ob das jetzt auf der individuellen Ebene ist, wo mit Kreditverschuldung und Häusern und alles, also wirklich wirtschaftlich nicht so viel läuft, oder sei es auf einer globalpolitischen Ebene, wo diese fast unangefochtene Vormachtstellung der USA vermutlich sich so auch nicht halten lässt.
Lothar Sutter, ich hoffe, Sie helfen uns dabei, diese spannende und gefährliche Zwischenzeit weiterhin zu beobachten. Für heute erstmal vielen Dank für dieses Gespräch. Das war Reflexe mit Lothar Sutter, der Autorin des Buches «Kein Frieden mehr – Die USA im Kriegszustand» im Rotpunkt Verlag erschienen. Für heute verabschiedet sich Felix Schneider.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.